Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Dorni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben.
Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast. Vielen Dank, dass du heute Zeit hattest, dass wir miteinander sprechen können. Und um dich mal kurz vorzustellen, du bist Abgeordnete im Nationalrat, zum Nationalrat sagt man. Du bist Sprecherin für Frauen und Gleichstellung. Und du bist bei den Grünen in Österreich, in Wien genauer gesagt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ja, kannst du das gerne ergänzen.
Wunderbar, alles gut.
Wir sprechen natürlich anlässlich des Weltfrauentages am 8. März. Seit 1921 zelebrieren wir diesen Tag anlässlich des Frauenwahlrechts. Und du hast dich ja auch spezialisiert auf dieses Themengebiet. Was genau bedeutet das eigentlich politischer Natur?
Zuerst einmal danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir das schaffen mit Hilfe der Technik, obwohl wir uns nicht persönlich sehen können, trotzdem jetzt dieses Gespräch auch zu führen. Was bedeutet das Frauenthema oder auch Frauenwahlrecht und Feminismus eigentlich für mich? Ich glaube, das ist eine Lebenseinstellung für mich, die ich habe. Ich bin irgendwann sehr schnell als Jugendliche darauf gekommen, dass mein Geschlecht bedingt, dass ich in sehr vielen Dingen benachteiligt werde. Und ich bin nicht nur aufgrund meines Geschlechts benachteiligt, ich bin auch aufgrund meines Migrationshintergrunds, wie man in Wien so schön sagt, benachteiligt worden und hatte da so ein Initiationserlebnis, wo in der Volksschule ich als Klassenbeste ins Gymnasium gehen wollte und die damalige Direktorin hat so meine Eltern zu sich zitiert und gesagt, wieso wollen Sie, dass Ihr Kind ins Gymnasium geht? Das ist doch ein Gastarbeiterkind, die geht dann später mal in die Hauptschule, macht eine Lehre, end of the story, das ist doch genug. Ich habe irgendwie verstanden, ich bin anders, aber nicht nur anders im Sinn von migrantisch, obwohl in Wien geboren, sondern eben auch anders als Frau, als Mädchen, dem man weniger zutraut und habe mich dann immer eigentlich eingesetzt für Gleichberechtigung, für Chancengleichheit und das nicht nur auf Frau sein bezogen, sondern auch eben auf Migrantin sein bezogen. Ich sage immer dazu, in Österreich sind mittlerweile 25% der Bevölkerung mit Migrationshintergrund und ich frage mich immer, wie lange muss man in Österreich gelebt haben, damit das mal nicht mehr gilt? Also hier geboren, hier aufgewachsen. Ich glaube, Frau Merkel hat sich hier bei euch gerade auch in der Hinsicht sehr klar geäußert und gesagt, auch ich habe diesen berühmt-berüchtigten Migrationshintergrund, wann reicht es denn? Und ich sehe das in Analogie zum Frauenthema, deswegen führe ich es so aus, weil diese Idee von Lean-In-Feminismus, die es gibt, du musst besonders viel machen und besonders hart daran arbeiten und dich besonders engagieren, um dich durchsetzen zu können, das negiere ich total. Und das, was ich möchte, ist Gleichstellung und Chancengleichheit für Frauen und für Männer und für Mädchen und für Jungs, unabhängig davon, was für einen Chromosomensatz sie in sich haben oder auch nicht. Das muss einfach selbstverständlich sein. Und ich nehme mit großem Erschrecken auch zur Kenntnis, dass viele Dinge, die wir da erkämpft haben oder die Vorgängerinnen erkämpft haben, wieder zunehmend bedroht sind. Und deswegen ist es mir wichtig, da auch als Grüne, die Grünen sind eine feministische Partei, eine progressive Partei, hier besonders dafür Sorge zu tragen und zu schauen, auch nach dem Backlash, den wir gerade in Österreich erlebt haben, in den vergangenen Jahren unter der rechtsrechten Regierung, hier einen guten Gegenpart geben zu können.
Das war auf jeden Fall gut ausgeführt. Ich wollte es nämlich auch unbedingt ansprechen, Geschlechterstereotype, ne? Du bist ein Mädchen, du boxst, also in meinem Fall jetzt zum Beispiel, du boxst wie ein Mädchen, du kämpfst wie ein Mädchen. Ja, Entschuldigung bitte, ich bin auch ein Mädchen. Ich habe dieses Geschlechtschromosom in mir. Ich habe halt Doppel-X und nicht XY. Und ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil wir reden ja vom Phänotyp. Letztendlich sind wir alle Menschen, ja. Und auch mit dem, ich bin sozusagen in der DDR geboren, also oder produziert, sagen wir es mal so, ich habe noch eine DDR-Geburtsurkunde. Ich bin, wenn man so will, Ostpreußin, aber letztlich kommen wir alle vom Gondwana-Land. Also entschuldige bitte, wo fängt diese Reise eigentlich an? Ne? Ich finde es auch total absurd. Aber letztlich begegnet es uns immer wieder und jetzt ist ja die Frage, wir haben ja schon wirklich, wirklich viel geschafft innerhalb von Europa, in Deutschland, in Österreich. Jetzt bin ich mit meinem Sport natürlich auch oft in der Welt unterwegs und habe ja auch schon Orte bereist, wo ich mir dachte, oh mein Gott, also hier in dem Land hat die Frau so ein super Standing, ja, die ist ja eine Königin und im Bahrain reichen sie die zum Teil nicht mal die Hand oder ziehen weg oder fahren nicht mit dir im Fahrstuhl. Und es ist natürlich auch immer noch diese ganze Religionsdebatte. Also ich meine, inwieweit in unserer heutigen Zeit darf Religion noch dafür genutzt werden, solche Themen zu legitimieren?
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass es eine Religionsdebatte ist. Ich glaube, es ist eine Kulturdebatte. Und wenn ich Kultur sage, dann meine ich damit eine patriarchale Kultur, die dadurch geprägt ist, dass sie stereotype Bilder von Weiblichkeit, sehr misogyne Bilder von Weiblichkeit und letzten Endes sehr sexistisch ist. Ich glaube, die Kultur ist das, was genau diese Phänomene, die du jetzt da beschrieben hast, da unter dem Strich gleich hat. Und für mich ist es völlig wurscht, ob der Mann in Bachrhein oder in Berlin oder in Bludenz in Österreich sitzt. Wenn er sexistisch und misogyn ist, dann ist das für mich eine patriarchale Kultur, gegen die ich ankämpfe, dort wo ich kann. Und gegen die ich auch eine Zeit lang, weil du ja Boxerin bist, auch physisch gekämpft habe. Ich habe Karate gemacht und Kickboxen. War das einzige Mädchen in diesem Kurs. Ich bin am Land in Österreich aufgewachsen, in einer 2500 Menschen umfassenden Gemeinde mit dem schönen Namen Gramat-Neusiedl, wo eine Zeit lang immer alle dachten,
Grammat-Neusiedl?
Gramat-Neusiedl, genau. Da dachten viele, das gibt's gar nicht, aber es gibt's. Ich war dort. Aber ich bin dort aufgewachsen und war dort das einzige Mädchen, die zu diesem Boxtraining gegangen ist und ins Karate gegangen ist und habe das dann irgendwann auch aufgegeben, weil es so mühsam war mit den Typen, mit den Jungs und weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich extra und ständig und noch mehr beweisen und ich muss noch mehr können und noch mehr leisten und das wollte ich nicht und dem entziehe ich mich auch und das finde ich ist auch kein legitimer Diskurs. Das, was du mit der Religion ansprichst, ich finde es schwierig, wenn man versucht, feministische Themen über Religionen vereinnahmen zu lassen oder auch eine Rassisierung von feministischen Themen, wie ich sie jetzt auch in Österreich, auch in Deutschland, zum Teil aber auch in anderen europäischen Ländern wahrnehme, das sehe ich sehr skeptisch und mit großer Sorge, weil letzten Endes ist es tatsächlich, muss man sagen, das Patriarchat, das all diese Ungleichheit und all diese Benachteiligung, die wir tagtäglich auch haben, verursacht. Und das gilt zu bekämpfen, solange es nicht Gleichberechtigung gibt.
Ich hoffe, ich muss es, glaube ich, nochmal klarstellen. Also ich hoffe nicht, dass es jetzt falsch rüberkam. Ich bin ja selber überhaupt nicht gläubig, ja, also wirklich gar nicht. Ich glaube vielleicht an die Option, das Ja oder Nein oder links oder rechts oder irgendwie, dass es immer einen Weg gibt, um dahin zu kommen, wo man hin will. Mir ist es nur aufgefallen, dass viel eben gerade jetzt in Zeiten, also in unseren jetzigen Zeiten viel, aber auch über die Religion einfach so hingestellt wird, als sei es das Normalste der Welt. Und ich frage mich so, hä, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir sind eine reflektierte, kluge Bildungsgesellschaft, wenn man so will, ja. Und trotzdem wird mit Religion das alles so, ja, versucht,
Legitimiert.
legitimiert. Ja, das ist okay, so weil es eben so ist. Und dann haben wir aber schon so viel erreicht und auf der anderen Seite haben wir diesen Missstand. Also das geht in meiner Welt passt es einfach nicht zusammen. Es ist nicht kompatibel.
Es passt auch
Und
in meiner Welt nicht zusammen. Es ist überhaupt nicht kompatibel, aber auch, ich habe dich nicht falsch verstanden, um es da auch klarzustellen. Die Religionen haben ja auch alle an sich, dass sie von Männern dominiert sind, dass die wesentlichen Positionen von Männern besetzt sind. Und das sind auch misogyne Männer, auch sexistische Männer, die klarerweise daran interessiert sind, nicht den Kuchen gleich zu verteilen, weil es ja ihre Vormachtstellung auch in Frage stellen würde. Also insofern glaube ich, unterm Strich ist es wieder das Problem des Patriarchats. So habe ich dich auch verstanden.
ja, nee, gut, dann sind wir da doch auf derselben Spur sozusagen.
Ja.
Und im Kampfsport ist es natürlich auch so. Also, och, nee, nicht nur beim Kampfsport, das ist eigentlich in jeder Sportart so, ne? Dieses, man darf nicht gegen ein Mädchen verlieren, man darf nicht gegen eine Frau verlieren. Ich komme ja eigentlich aus dem Judo. Ich habe mich ja 2015 dazu entschieden, dass ich jetzt MMA-Kämpferin zu meiner Judo-Laufbahn. Und für mich war Boxen ja auch ein Thema. Da habe ich gedacht, oh Gott, ich soll jetzt jemanden ins Gesicht schlagen. Oh Gott, ob jetzt Junge oder Mädchen, finde ich total fürchterlich. Aber dann kriegst du eben auch mal eine ab und dann weißt du, gut, das ist eben sozusagen, also beruht auf Gegenseitigkeit. Wir wollen es ja beide, wir haben uns zum sportlichen Wettkampf verabredet, ne?
Aber
Und aber
das
nicht.
ist spannend, weil du es so erzählst, weil du sagst, du hättest eine Hemmung davor, jemanden ins Gesicht zu schlagen. Wieso hast du das? Der Junge wächst auf mit diesem, du musst dich wehren und du bist jemand und das gehört dazu und du wächst auf mit, nimm dir wenig Raum, sei zurückhaltend. Das geziemt sich nicht für ein Mädchen. Und genau diese Geschlechterstereotypen, die du ja auch schon vorhin angesprochen hast, ich glaube,
Ja.
die gilt es aufzubrechen und zu schauen. Und da finde ich es wichtig, dass jemand wie du als MMA-Weltmeisterin da
Ja.
zeigt, was man tun kann, dass andere das in anderen Bereichen machen und so auch Pionierinnen werden, die Role Models werden für andere Mädchen, die sich dann trauen auch, weil sie sehen, okay, das gibt's schon mal, ich bin nicht die Erste, das ist auch normal und das ist gut so.
Also tatsächlich, ich weiß, es ist wahrscheinlich selbst auch so gegangen. Ich habe schon so oft gehört, was bist du eigentlich für ein komisches Mädchen? Oder also früher, jetzt, was bist du eigentlich für eine krasse Frau? Immer sowieso denn? Naja, du stehst auf Autos, du bist ein Star Wars-Freak, du kämpfst, du siehst aber aus wie ein Mädchen, aber du hast so dicke Arme wie ein Kerl und oh Gott, wo ist denn deine Weiblichkeit? Aber wenn es jetzt noch mehr wird, dann ist es auch nicht mehr schön, dann bist du keine Frau mehr. Also permanent mit diesem Entschuldigung,
Mit
piep,
dem
irgendwie ausgesetzt. Und ich habe es irgendwas einfach so satt. Warum kann man nicht einfach sein, wie man ist? Ich habe auch das Gefühl, das ist einfach auch ein gesellschaftliches Problem. Wie siehst du das?
Das sehe ich genauso und das unterschreibe ich zu 100%. Und dieses gesellschaftliche Problem liegt in vielen, vielen Wurzeln begründet. Und ich glaube, ich sitze ja auch hier jetzt als Politikerin, dass wir da schon auch gefordert sind, zu schauen, wie können wir, das hört sich immer so blöd an, wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, um zu tun, na gar nicht.
Letztlich ist es ja so, weil wir ja einen Rahmen funktionieren, ja.
Genau, aber auch diesen Rahmen zu sprengen und eben bewusst auch zu sagen, man fällt aus der Rolle, die einem stereotyperweise anerkannt wird. Ich war selber immer das fußballspielende Mädchen, ich war diejenige, die in den Boxunterricht gegangen ist, ich war diejenige, die in der Familie als erste Frau ein Motorrad gefahren hat und. Also ich kenne das alles auch. Und da nehmen meine Nichten und meinem Neffen wahr, die sind mit einem ganz anderen Bild von Weiblichkeiten aufgewachsen, weil sie auch mich hatten. Da gibt es die Mütter, die ein anderes Weiblichkeitsbild vermitteln, dann gibt es die Oma, die sowieso nochmal ganz anders tickt und dann gibt es halt mich, die irgendwie von überall ein bisschen was hat. Und sie sehen aber, das ist auch okay und auch so kann man sein. Und das finde ich so wichtig für junge Mädchen, dass sie genau solche Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung haben. Wurscht, ob das jetzt Frauen sind, die andere Frauenbilder vermitteln oder Männer, die andere Bilder von Männlichkeit vermitteln. Und Männlichkeit ist etwas, wo ich gerne auch einhaken würde, weil wir gerade in Österreich ein massives Problem mit Gewalt gegen Frauen haben und hier sehr viel über toxische Gewalt, über Männergewalt und auch über Stereotype Männlichkeit sprechen. Und ich auch darin einen Grund sehe für all das, was du vorhin gesagt hast. Männer erwarten sich etwas Bestimmtes, weil sie es nicht anders kennen. Und je breiter wir zeigen können, wie unterschiedlich wir sind und dass das auch okay ist und gut so ist, desto besser und wichtiger ist das für die Jungen auch.
Lass uns doch nochmal von dieser Gewalt sprechen. In welcher Rolle sehen denn diese benannten Männer die Frau? Die Frau als Geburtsmaschine, die in der Küche steht und
Wahrscheinlich eine Rolle, die Frau als Geburtsmaschine, die andere, die Frau als Eigentum. Ich bin ja Germanistin von der Ausbildung und habe zuletzt geblättert in einem Band von Stefan Zweig, der eine Autobiografie geschrieben hat. Und da habe ich den Passus gefunden, zu seiner Zeit, als er so 20, 30 war, war es normal, eine Frau zu kaufen für eine Viertelstunde, für eine halbe Stunde oder für eine Stunde. Und das sei so gewesen, als würdest du in den Tabakladen gehen und eine Packung Zigaretten oder eine Zeitung kaufen. Und ich glaube, diese Konsumhaltung, diese Konsumeinstellung, die Männer haben, ist nach wie vor sehr, sehr stark ausgeprägt. Und das hängt damit zusammen, dass Jungs mit diesen Stereotypenbildern aufwachsen. Darum finde ich es so wichtig, dass man auch in Bubenberatung, die es bei uns in Österreich so gibt, in Bubenberatung investiert und auch Sensibilisierungssachen macht im Schulbereich. Wie gestalte ich Schulbücher beispielsweise? Was für Geschlechterbilder vermittle ich in Serien, in der Musik, im Rap? Du hast wahrscheinlich auch mitbekommen, es gibt jetzt die große Kampagne Unhate Women, die sich gegen misogyne Texte im Rap richtet. Wenn man sich diese Texte anschaut, da kommt einem das Kotzen und das wird millionenfach gehört und rezipiert und geteilt und so wird diese Gewalt auch und diese Missachtung Frauen gegenüber Teil unserer Alltagskultur. Und ich finde, das darf nicht Normalität werden. Dagegen muss man aufstehen und dagegen muss man sehr klar vorgehen und sagen, nein, das ist nicht okay. Gewalt im Netz, Hass im Netz, das geht nicht. Da muss man einfach wirklich aktiv werden.
Das ist tatsächlich ja das eine, ne? Schulbücher, wie gehen wir mit unseren Jungs um? Also wie werden die sozialisiert? Ja? Auch schwule Jungs, das wird ja, ist ja so auch gerade, weiß ich nicht, wenn man jetzt in die USA geht, wo alles so übelst konservativ ist, das ist total schrecklich und total verboten, wie kann man nur? Also dabei gibt es so viele Dunkelziffern von Männern, die eigentlich ihren Mund so aufmachen, aber eigentlich selber ja homosexuell sind. Und von mir aus ist es auch völlig Latte und völlig Wurstpiep, egal wer wen liebt. Hauptsache, da ist ein bisschen Liebe in der Welt und wir haben ein bisschen weniger Krieg. Also ich meine damit nicht, dass Kinder geliebt werden oder Tiere geliebt werden, aber so untereinander, weißt du, das ist so, warum können wir das nicht einfach endlich kapieren? Es ist scheißegal, wie man liebt, Hauptsache, man ist einfach, man tut was Gutes für die Gesellschaft. Und auch diese Geschlechtsstellung, dass man, tatsächlich ist es ja so, also auch die ganze pornografische Szene oder auch die Bordellszene. Das war schon immer so, keine Ahnung, seit Anbeginn der Zeit, dass Menschen sich Sex oder Liebe kaufen. Und auch so zum Teil, was auch in, also man sagt ja immer, unsere Sexualität verändert sich. Ist ja auch völlig klar, wenn man sich anguckt, was auf dem pornografischen Markt so abgeht, dann fragst du dich auch, sag mal, sind wir denn von allen guten Geistern verlassen? Also erstmal, dass wir das zulassen, dass sowas gezeigt wird und auch wie sozusagen, wie die Frau gedrückt wird in so einem Film. Also die Frau ist das Objekt und der Mann kann damit machen, was er möchte. Und es sind ja eigentlich banale Themen, aber sie sind doch so, weil es jeder macht, jeder hat diese Sexualität, ne? Und wir tun immer so, nee, das gibt's nicht, machen nur die Unterschicht, aber es ist sehr Schwachsinn.
Nein, das macht jeder und das hat ja auch aufgrund der technischen Entwicklungen, die wir gemacht haben als Gesellschaft, eine ganz andere Verbreitung gefunden. Ich glaube, früher war so Porno schauen ein bisschen, das hast du still und heimlich gemacht und don't ask, don't tell, so, ja,
Ja.
man redet nicht darüber. Und heute hast du dein Telefon in der Hand und du könntest von überall aus auf diese Seiten zugreifen und das macht etwas aus. Und ich habe mit vielen Frauen, die in Frauen- und Mädchenberatungsstellen arbeiten, gesprochen, die auch sagen, Mädchen kommen mit ganz anderen Vorstellungen von Sexualität, mit ganz anderen Vorstellungen von, was ist okay, darf ich Nein sagen,
Ja.
darf ich mich da verweigern? Das heißt, darf ich mich verweigern? Es ist dein Körper. Über deinen Körper bestimmst du selber. Und viele Dinge, die die erste Frauenbewegung sehr mühsam erkämpft hat, das Selbstbestimmungsrecht über den weiblichen Körper. Wie darf ich lieben? Kann ich verhüten? Kann ich die Pille nehmen? Darf ich, wenn ich ungewollt schwanger bin, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen? All diese Dinge sind in den vergangenen Jahren wieder massiv in Frage gestellt worden, was klarerweise auch mit dem sehr, sehr bedrohlichen Erstarken einer rechten und einer sehr neokonservativen Politik europaweit einhergegangen ist. Und insofern, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns gab es im vergangenen Jahr ein zweites Frauenvolksbegehren, das unterschrieben wurde von 7, 8, 900.000 Personen, also massiv breit unterstützt. Österreich hat 8, ein bisschen was Millionen Einwohnerinnen, also wirklich breit, breit, breit unterstützt. Und die damalige Regierung wollte das im Parlament nicht mal diskutieren. Die zuständigen Ministerinnen sind gegangen während der Debatte im Plenum, weil sie es nicht der Mühe wert fanden, sich mit feministischen Themen und mit eigentlich genuin gleichstellungspolitischen Themen zu befassen. Ich verorte einen Backlash, den es nicht nur in Österreich gibt, den gibt es sehr stark in Polen, sehr stark in den ehemaligen Ostblockländern. Und wie man dagegen tut und wie man dagegen vorgeht, da haben wir noch keine gute Lösung gefunden. Wie macht ihr das in Deutschland bei euch? Ist das auch Thema?
Soweit ich weiß, ich habe jetzt ja auch recherchiert zu dem Thema und mir ist aufgefallen, wow, da passiert ja richtig viel. Also ich meine, es gibt ja momentan wird ja sowieso nur über Corona geredet, davor wurde von australischen Waldbränden gesprochen. Also das heißt, so eine kleinen, vermeintlich kleinen Themen gehen ja dann auch irgendwie unter im Eifer des Gefechts. Aber wenn man sich wirklich mal gezielt mit der Materie im Netz auseinandersetzt, dann ist es also toll festzustellen, wie viel eigentlich wirklich passiert. Also es ist wirklich wunderschön. Also muss ich sagen, Hut ab und ich muss unbedingt auch an der Stelle weitermachen, weil das ist jetzt ja auch mit meinem Podcast das, was ich vorhabe. Ich habe es einfach satt. Und ich möchte auch Frauen, die sich vielleicht auch so, also auch nicht nur Männern, es gibt ja auch die guten Männer, ne? Ohne Frage. Also es gibt so viele tolle Männer, die sagen, wow, ja, macht es und die Frauen supporten und die auch überhaupt gar nicht so sind, Mann und Frau, sondern ey, wir sind zusammen und wir sind eine Symbiose und wir unterstützen uns. Gibt es ja auch, ne? Die darf man auch nicht vergessen. Und das hat natürlich auch mit einem gewissen Intellekt, glaube ich, mal zu tun und einer gewissen Sozialisierung. Und wie die vielleicht auch, vielleicht sind die ja auch genau mit solchen Frauen wie uns groß geworden, die Motorrad fahren, die Kampfsport machen, ne? Und es ist auch wichtig so. Und deswegen frage ich mich natürlich auch, wie könnte eine Gleichstellung wirklich aussehen? Es ist ja wirklich die junge Generation, die jetzt heranwächst, die muss ja unbedingt ein neues Bild kriegen. Und dann haben sie ja aber trotzdem wieder ihre Verwandten oder Vorfahren, wenn du so willst, die denen halt dieses alte Bild vorleben. Also auch schwierig. Wie könnte so eine Gleichstellung wirklich aussehen? Wie funktioniert das? Das ist ja genau dein Thema. Gibt es da schon Lösungsansätze?
Ja, da gibt's seit langem Lösungsansätze, nur werden sie nicht umgesetzt. Österreich hat 1982, das weiß ich deswegen, weil es mein Geburtsjahr ist, die UNO-Frauenrechtskonvention unterzeichnet, die das Ziel verfolgt, Gleichstellung in allen gesellschaftlichen Bereichen durchzusetzen. Im Vorjahr ist das geprüft worden, wie weit wir da gekommen sind. Und es gibt diesen Ausspruch, wenn die Welt mal untergeht, komm nach Österreich, da passiert alles 50 Jahre später.
Entschuldigung.
Ja, trifft leider auch hier zu. Wir sind bei weitem nicht dort, wo wir sein könnten. Und womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass wir eine sehr konservative Politik haben, die ein sehr traditionelles, klassisches Frauen-Weiblichkeitsbild und auch Familienbild hat. Also Familie heißt für einen bestimmten Teil in der politischen Kultur bei uns Mann, Frau, Kind. Andere Formen von Familie gibt es nicht. Und dementsprechend sind die auch nicht daran interessiert, Vorrechte, die von dieser heteronormativen Kernfamilie wegführen würden, auch anderen Personen, anderen Paaren, anderen Familienkonstellationen zu geben. Da hängen wir uns in Österreich sehr stark auf und wir haben im Moment nicht diese Mehrheit, die eine andere Form von Familien- und Gleichstellungspolitik auch massiv supporten würde. Deswegen ist unser Zugang zu schauen, wie können wir uns mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie können wir uns mit feministischen Vereinen, wie können wir uns mit NGOs so verbinden, dass wir Druck aufbauen, der aus der Zivilgesellschaft kommt und letzten Endes die Politik zum Handeln auch zwingt. Das ist ein bisschen traurig, das sagen zu müssen, aber die Politik in Österreich ist leider oft nicht so weit, wie die Zivilgesellschaft das schon lange wäre. Auch jetzt rund um das Flüchtlingsthema, das uns sehr stark beschäftigt, wo es gestern eine Demo gegeben hat in Wien, wo wir auch als Nationalratsabgeordnete der Grünen mitgegangen sind, um eine solidarische Flüchtlingspolitik zu fordern und auch hier die Griechen zu unterstützen. Unser Koalitionspartner sieht das anders und wir hoffen, je größer der Druck aus der Zivilgesellschaft auch in diesem Thema wird, desto eher ist die Möglichkeit, da zu agieren. Ich finde, Lippenbekenntnisse reichen nicht. Jetzt bin ich halt selber in der Situation, auch in einer Koalition mit einer konservativen Partei zu sein und merke, wie mühsam es ist und wie sehr wir uns die Zähne ausbeißen, hier zu tun. Aber ich glaube, die Johanna Donald, die erste Frauenministerin in Österreich, hat den Satz gesagt, alles, was Frauen erkämpft haben, haben sie selber erkämpft. Also die Männer machen es nicht für uns. Deswegen, glaube ich, muss man, so wie du auch gesagt hast, solidarisch sein, über Parteigrenzen hinweg, über zivilgesellschaftliche Kontexte hinweg und letzten Endes wahrscheinlich auch über Landesgrenzen hinweg, weil Frauenthemen, Gleichstellungsthemen in Österreich werden nicht ganz so different sein wie das, was euch in Deutschland oder die Kolleginnen in Frankreich oder Frauen in Spanien befasst. So könnte man.
Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, aktiv deine Politik, also oder eure Koalitionspolitik durchzusetzen und da wären jetzt keine Bürden zu nehmen, was würdest du machen?
Du, ganz zentral ist aus meiner Sicht eine Forderung, die es schon seit 1911 gibt, nämlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Wir haben jetzt am 25. Februar den Equal Pay Day gehabt hier in Österreich. Um 15,2% verdienen Frauen weniger als Männer. Und wenn du das umrechnest, arbeitest du jedes siebte Jahr umsonst, ohne dafür gezahlt zu werden. So jedes siebte Jahr in der Erwerbsbiografie einer Frau wird nicht bezahlt. Und diese ökonomische Benachteiligung, dieser Gender Pay Gap, führt sich ja automatisch fort und daraus wird ein Gender Pension Gap. Und das führt meistens direkt in die Altersarmut. Und wir wissen, dass auch diese ökonomische Abhängigkeit, die Frauen von Männern haben, auch dafür verantwortlich ist. Massiv nämlich, dass sie nicht aus gewaltvollen Beziehungen rausgehen. Weil wenn ich weiß, ich bin von diesem Typen abhängig, er schlägt mich, er misshandelt mich, er missbraucht mich, wo gehe ich hin, wenn ich keine ökonomische Unabhängigkeit habe, wenn ich finanziell von ihm abhängig bin? Deswegen wäre ein zentraler Punkt zu sagen, wie kann man diese ökonomische Unabhängigkeit von Frauen sichern und absichern? Und das scheint mir das Wichtigste überhaupt zu sein. Und dann natürlich die Frage, wie teilst du auf alles, was an unbezahlter Care-Arbeit passiert? Haushalt, Reproduktion, Pflege, you name it. Da gibt es ja ganz viel, was nach wie vor immer noch auf unseren Schultern lastet zum großen Teil. Und dafür braucht es einfach Gesetze. Also wenn wir es nicht schaffen, aus einer partnerschaftlichen Aufteilung heraus selber diese Dinge hinzukriegen, ja. Und das schaffen nicht alle, und ich sehe das auch in meinem Umfeld, obwohl das sehr gebildete, sehr progressive Männer sind, in ihrer eigenen Wahrnehmung, in meiner nicht ganz so, schaffen wir das nicht. Also müssen wir Gesetze erwirken. Und ich würde das tun, also das Schließen dieser Einkommensschere, scheint mir wirklich zentral zu sein, und dann massiv investieren in Gewaltschutz und in Gewaltprävention. Wir haben in Österreich im Vorjahr über 40 Morde an Frauen gehabt und sind Spitzenreiter damit in Europa. Und jetzt ist das Jahr gerade einmal, glaube ich, 10 Wochen alt und es gab schon 6 oder 7 tote Frauen, getötet vom Partner oder Ex-Partner. Und in 5 weiteren Fällen gab es Mordversuche.
Wegen sogenannter Eifersuchtsdelikte?
Das ist, was die Medien dann daraus machen, dass sie es klein machen und sagen, Eifersuchtsdrama, Beziehungstat und. Aber es ist einfach von Männern ausgeübte Gewalt gegen Frauen. Und das muss man, finde ich, auch so benennen. Das darf man nicht klein machen und verniedlichen und banalisieren und bagatellisieren und sagen, ja, sie hat mich so weit getrieben. Dann noch Victim-Blaming, was ja oft auch in dem Kontext gemacht wird. Das ist zentral. Aber ich glaube wirklich, dass die ökonomische Unabhängigkeit der zentrale Punkt ist, wenn das mal gelingen würde. Und ich bin jetzt bewusst im Konjunktiv, weil wir leider noch weit davon entfernt sind, dann glaube ich, wäre das ein wichtiger, wichtiger Dominostein, der eine ganze Reihe von weiteren Dingen nach sich ziehen würde.
Also ich meine, wenn ich jetzt mal von mir spreche, also ich kenne diesen gesellschaftlichen Kontext, in dem wir uns da befinden, aber wenn ich jetzt von mir ausgehe, ne, meine Angst davor, mit einem Kind, mit einer Familie auf einmal diese Abhängigkeit zu haben, dann sage ich mir so, oh Gott, das sanktioniere ich mich mal lieber noch von. Selbst wenn ich das stemmen könnte, was es aber letztlich bedeutet, auch für meinen Job, für meine Position, für mein Karriereaufstreben. Als Mann kannst du das mal so machen, aber du bist nun mal als Frau in der Reproduktions, Ausübung, so will ich es mal nennen, ja, wenn man es so ganz banal betrachtet. Und es ist halt auch schon schwierig. Wir Frauen kriegen nun mal die Kinder. Punkt aus Ende. Und für uns bedeutet das also nicht nur die ersten paar Jahre eine totale Entbehrung. Natürlich kann es auch alles schön sein, wird ja auch alles immer schön geredet. Aber es ist nicht immer alles schön. Der Mann kann in der ganzen Zeit sein Ding weiter durchziehen und du als Frau, wo hast du da bitte deine Selbstverwirklichungschance?
Ja, wo hast du sie? Deswegen entscheiden sich auch tatsächlich viele Frauen dagegen und sagen, nein, es ist nicht unter einen Hut zu bringen und meine eigene Selbstverwirklichung ist mir genauso wichtig wie das vermeintliche oder auch tatsächliche familiäre Glück. Gibt es ja beides. Aber umso wichtiger finde ich es, dass wir es schaffen, ein Regulativ so hinzubekommen als Politik, das genau beides möglich macht, weil das sollte doch das Ziel sein, dass du, wenn du sagst, ich möchte einen Beruf haben, ich möchte mich selbst verwirklichen und ich möchte diese Familie gründen, die Möglichkeit hast, beides leben zu können. Im Moment machen wir das für Männer möglich, für Frauen nicht.
Ja, genau. Und da kommen wir fast zu dem Punkt, und es ist ja auch so eine Zukunftsvision, aber sie gibt es schon, dass wir als Familiengefüge bald in In-vitro-Kultur kommen. Das bedeutet, beide geben sozusagen ihre Zellen ab, Spermienzelle, Samenzelle und Eizelle. Und wir werden unsere Kinder künstlich reproduzieren, damit beide ihre Chancen haben. Aber das ist ja nun auch nicht Sinn und Zweck, warum wir hier auf dieser Welt sind, um uns so zu reproduzieren.
Nein, das ist nicht Sinn und Zweck. Aber das, was du ansprichst, ist ja tatsächlich schon sehr, sehr oft gelebte Realität. Wir reden über Social Egg Freezing und wir reden über In-vitro-Designer-Babys und. Das passiert ja tatsächlich. Und das passiert aus unterschiedlichen Gründen. Auch deshalb, weil es nicht möglich ist, im Moment beides zu leben. Aber ich muss mich korrigieren. Es ist eine ökonomische Frage, auch da wieder. Wir hatten in Österreich einen großen Shitstorm für eine Politikerin, die aus einer konservativen Partei kommt und gemeint hätte, sie ist Parteichefin, sie hat zwei Kinder, sie kann alles unter einen Hut bringen, weil sie kann sich zwei Nannies leisten.
Ja, toll.
Wer kann das? Wer kann sich zwei Nannies leisten und wer kann das so unter einen Hut bringen, indem er von außerhalb Arbeit zukauft? Und es sollte aus meiner Sicht möglich sein, dass du beides vereinen kannst und die Struktur dafür muss geschaffen werden. Das würde bedeuten, dass du massiv Kinderbetreuungsplätze ausbaust, was wir in Österreich in der Form nicht haben. Wenn du ein bisschen abseits von Wien schaust, in diesen ländlichen Strukturen, in den dörflichen Strukturen, da kann ich wieder auf den Spruch verweisen, komm nach Österreich, da passiert vieles 50 Jahre später. Also da sind wir in den 70er oder 80er Jahren stecken geblieben. Und dann tatsächlich diese partnerschaftliche Aufteilung von Arbeit. Wenn das nicht funktioniert, dann muss das auch Konsequenzen haben, die politisch geregelt sind. Und absolut. Davon sind wir in Österreich weit entfernt. Wenn man nach Skandinavien schaut, ist das ja ganz anders dort. Und ich glaube, bei euch beginnt es auch ein bisschen sich zu ändern, oder?
Also ich meine zu hören oder gehört zu haben, man weiß ja nicht, ob man das immer alles für bare Münze nehmen kann, dass da auf jeden Fall was im Gespräch ist. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir davon noch so weit entfernt sind. Also wir haben ja ganz andere Themen auf dem Tagesgeschäft, auf der Agenda. Deswegen sind so eine Familienthemen, man hat das Gefühl, das kommt total zu kurz, das wird immer so ein bisschen belächelt. Und ich bin ja jetzt nur der Otto-Normal-Rezipient, der das mal so aus den Medien nimmt. Ich bin ja jetzt nicht hautnah an der Basis, ja. Das wäre in der Sportberichterstattung vielleicht ein bisschen anders. Aber das ist halt so das, was so vorgelebt wird, ne? Was so rüberkommt. Und das bleibt ja immer nur 2-3% des Nachrichtenwerts bleibt ja überhaupt bei dir hängen als User. Lass uns jetzt mal nochmal über was Positives sprechen. Also wir sind ja jetzt, wobei es ist ja durchaus positiv, aber seit 1910, und zwar seit dem 27. Oktober, wenn ich das richtig recherchiert habe, gibt es ja das Frauenwahlrecht und das hat ja gesellschaftlich wirklich viel bewirkt. Gut, da waren wir nun jetzt nicht dabei, aber es gibt ja auch bedeutende Frauen wie zum Beispiel Clara Zetkin oder Marianne Weber oder Minna Kauer und so weiter. Da gibt es ja viele Frauen, die sich für andere Frauen oder für die Gesellschaft einfach stark gemacht haben. Du bist auch eine von denjenigen, die ich da auf jeden Fall nennen würde. Und du hast ja auch einfach in deinem Tagesgeschäft permanent mit diesen Niederschlägen zu tun. Wie gehst du damit um und was gibt dir immer wieder die Kraft zu sagen, ey, ich ziehe das durch, ich mache das weiter?
Ich fühle mich nicht niedergeschlagen in meinem Tagesgeschäft, ganz im Gegenteil. Ich habe so viele starke Frauen und auch starke Männer, die unterstützend sind rund um mich herum, dass bei all dem, was auch nicht gelingt, mir nie die Motivation ausgeht, die Dinge zu machen. Und was mich dazu bringt, weiterzugehen, ist, dass ich sage, ich bin jetzt 37, habe mich mit sehr viel Diskriminierungsmechanismen beschäftigen müssen und ich möchte einfach, dass das künftige Generationen nicht machen. Ich möchte, dass das einfach nicht mehr Realität ist, dass das etwas wird, aus dem wir aus der Vergangenheit erzählen. Damals, als ich nicht das gleiche Gehalt bekommen habe. Damals, als ich Karriere und Beruf nicht vereinen konnte. Ich möchte das nicht. Und mein Zugang ist ein prozesshafter. Wir werden diese ganzen Fragen nicht von heute auf morgen lösen. Und das sind kleine Trippelschritte, die wir machen auf dem Weg zur Gleichstellung. Sowohl von Frauen als auch von anderen Gruppen, die um ihre Rechte kämpfen. Migrantinnen, Menschen, die abseits von binären Geschlechterstereotypen leben. Und das motiviert mich sehr. Und da finde ich mich überhaupt nicht zurückgeschlagen oder so. Ganz im Gegenteil, ich freue mich über alles, was gelingt. Und so wie heute, wenn ich 2 Stunden mit 10 oder 12 Aktivistinnen aus einer Bezirksgruppe der Grünen bei einem Frauenbrunch zusammensitze und wir gemeinsam uns stärken und solidarisch erklären und in unserem Agieren auch unterstützen wollen, dann gibt mir das sehr viel Kraft und sehr viel Energie, weil ich auch sehe, es bewirkt tatsächlich was. Also ich fühle mich überhaupt nicht zurückgeschlagen, gar nicht.
Nee, ich habe das Gefühl, wenn ich manchmal das so wahrnehme, also jetzt nicht in deiner Welt, aber so generell in der politischen Welt, dass Frauen, die stark da vorne bei sind, zum Beispiel Angela Merkel, ja, was die für einen unsagbaren Shitstorm bekommen hat am Anfang ihrer sozusagen Laufbahn und eigentlich ja noch immer. Und Angela Merkel ist an allem schuld. Gut, es gibt sicherlich viele Dinge, wir sind ja alle nur Menschen, die auch irgendwie falsch laufen, ne? Aber in gewissen Positionen muss man sich eben auch, da wird erwartet, dass man sich so und so verhält. Und Frau Merkel war ja nun auch eine von denjenigen Frauen, die, ich glaube, sie war sogar die erste Bundeskanzlerin in Deutschland. Also, das muss man erstmal machen.
Ja, und auch da hattet ihr viel, viel früher eine Bundeskanzlerin in Deutschland. Wir hatten jetzt im vergangenen Jahr eine in Österreich, die aber auch nur unter Anführungszeichen eine Übergangskanzlerin war. Nicht ganz 50 Jahre später, aber viel, viel später. Und was du ansprichst, sind natürlich auch Stereotypen, die in der Politik greifen. Also es gibt bestimmte Erwartungshaltungen an Politikerinnen, die damit einhergehen, dass wir anders beobachtet werden. Was habe ich an? Das würde bei einem Kollegen nie so thematisiert werden. Wir hatten in den ersten Wochen nach unserer Angelobung ganze Fotostrecken, die sich damit beschäftigt haben, was die neuen Abgeordneten bei der Angelobung anhatten und was sie danach anhatten und was sie im Kino anhatten and so on. Also du bist als Frau immer ganz anders beobachtet. Es wird mehr von dir erwartet, es wird mehr von dir verlangt und gleichzeitig wird sehr diffamierend zum Teil auch berichtet. Über die Johanna Donald, die erste Frauenministerin, hat es geheißen, sie sei die Xantippe des Bundeskanzlers. Und Xantippe war die Frau von Sokrates und so eine Bissgurken, sagt man auf Wienerisch, so ein zänkisches Weib. Und das wird oft verwendet, wenn man über Politikerinnen spricht. Was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube, wir sind anders unter Beobachtung, werden anders bewertet. Und das kann man aber auch nutzen und das kann man ja auch umkehren und umdrehen. Und was ich immer mache, aber das mache ich schon seit 20 Jahren, ist, wenn Jungs, Männer, wie auch immer, mich auf mein Aussehen ansprechen und kommentieren, was ich anhabe, wie ich aussehe, spiele ich es einfach zurück. Und wenn du das 2, 3 Mal gemacht hast, passiert dir das beim nächsten Mal nicht mehr, weil er weiß, sein blöder, beschissener Macho-Spruch, den kriegt er genauso zurück reingewürgt. Ich glaube, da kann man auch Strategien entwickeln, wie man damit umgeht. Aber man ist anders unter Beobachtung. Und ich glaube, weil wir auch über Hass und Gewalt im Netz gesprochen haben, da kriegt man schon einiges ab. Und ich habe ja auch eine journalistische Vergangenheit, wo ich in einem Medium geschrieben habe, das damals gegründet worden ist für junge Journalistinnen mit Migrationsbiografie. Und wir mussten zu Beginn diese Postings, die unter dem Text kommen, selber rausfiltern, weil es technisch noch nicht möglich war, dass man bestimmte Buzzwords eingibt, die dann diese bösen Kommentare raussieben. Und von ihr gehört doch allen nur mal richtig über ihr scheiß Tschuschen, wie man in Österreichisch für Ausländer pejorativ sagt, da war ganz vieles schon da und das bezog sich sehr viel auf uns als Frauen und nicht auf die männlichen Kollegen. Also da gibt es einfach, in dieser misogynen Gesellschaft, muss man sagen, in der wir sind, noch sehr viel, was man tun kann und darum ist, finde ich, diese Bewusstseinsarbeit bei ganz jungen Burschen so wichtig.
Ach so, apropos, es fängt ja schon auch dabei an, eine Frau in einer hohen Position, in einer erfolgreichen Position, die hat sich hochgeschlafen, die Position hat sie nur, weil sie geil aussieht, die muss ja richtig gut im Bett sein und so weiter und so fort. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Und oder sie ist dann die Quotenfrau, die es nicht drauf hat und die aufgrund der Quote irgendwo hingesetzt worden ist und eigentlich gibt es 50 andere Typen, die es besser könnten.
Ich hatte auch das Gefühl, dass zum Beispiel Annette Kramp-Karrenbauer, dass sie auch so ein bisschen, du weißt, auch eine starke Frau, aber vielleicht nicht ganz so stark wie Angela, auch so ein bisschen rausgehatet wurde. Ja? Die konnte dem nicht so richtig standhalten. Und wer ist jetzt wieder sozusagen mit ihr in Konkurrenz? Ein Mann.
Ja.
Schade. Schade, dass wir da noch nicht genug Eierstock haben, das auszuhalten. Aber das ist halt auch das unser Vorteil, ne? Unsere empathischen Fähigkeiten, unsere Emotionalität, was ja viele Männer eigentlich gar nicht so können.
Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, dass wir auch sehr vieles aushalten. Und ich weiß nicht, wie sehr du österreichische Innenpolitik verfolgst. Wir haben jetzt in Wien zum ersten Mal eine Justizministerin, die selber Fluchtbiografie hat. Und die hat in den vergangenen 8 Wochen seit ihrer Angelobung 25.000 Hasspostings bekommen mit einklagbarem Inhalt. 25.000 Hasspostings. Die ist seit Anbeginn ihrer Amtszeit unter Personenschutz gestellt. Die kann nicht außer Haus gehen, weil sie als Migrantin, als Mensch mit Migrations- und Fluchtbiografie so gehatet wird da draußen und weil fälschlicherweise, aber es sollte auch wurscht sein, angenommen wird, dass sie ein islamisches Religionsbekenntnis hat, was sie nicht hat. Aber auch wenn sie es hätte, müsste es egal sein. Aber sie ist Frau, sie ist Migrantin und vermutlich Muslima, was sie nicht ist, aber wie gesagt, es wäre wurscht. Das zieht so viel Gewalt und so viel Hass und Empörung nach sich und die hält das aus. Was ich bewundernswert und erstaunlich finde, aber ich finde auch, sie sollte es nicht aushalten müssen. Also man sollte sowas nicht aushalten müssen, sowas sollte es nicht geben. Aber
jetzt fragt man sich auch, ist es der Mensch per se, der so voller Hass ist, oder ist es durch die mediengeschürte sogenannte Propaganda, die dazu anhält, dass der Mensch dieses Hassgefühl hat?
Wahrscheinlich haben wir es, oder? Und es wird dann zusätzlich geschürt durch die Medien. Also ich glaube, wir haben das alle. Die wahrscheinlich ehrliche Antwort ist, wir haben das alle in uns. Und können uns kontrollieren, weil wir reflektierte Wesen sind. Und wenn bestimmte in dieser Pavlovschen Bedürfnispyramide, wenn bestimmte Dinge nicht erfüllt sind und wir ein Objekt präsentiert bekommen, das daran schuld ist, aktiviert das, glaube ich, schon einen Reflex, vor dem ich fürchte, dass niemand von uns gefeit ist. Wie siehst du das?
Habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Es gibt ja gewisse Menschen, glaube ich, die uns triggern, aber das ist ja nicht der Mensch per se, sondern die triggern irgendeine Erfahrung, irgendwas, was man schon mal durchlebt hat, wo man schlechte Erfahrungen hat. Das wird ja getriggert. Das kann ja kein Mensch per se dafür was, dass du sagst, das ist mir jetzt unsympathisch oder so. Also doch, das ist so ein erstes Bauchgefühl, aber ich bin ja so ein Robert Beetz-Fan und der sagt es irgendwie auch so, der Mensch triggert halt irgendwas an dir, was dich mal sehr, sehr verletzt hat. Jetzt frage ich mich aber, was sie vermeintlich bei jemandem getriggert hat, warum fühlen sich 25.000 Menschen verletzt, ja?
Ja, aber da sind die Medien sicher mit Schuld, weil wir hatten 2015 eine sehr breite Berichterstattung, die über Flüchtlinge gesprochen hat, im Sinn von Überflutung, Überschwemmung und du kennst das alles, weil ihr denselben Diskurs in Deutschland hattet und die ist eben eine Frau, die selber geflüchtet ist während des Jugoslawienkrieges und hat damit wahrscheinlich bei vielen auch eine bestimmte Emotion.
Ja, und der war 1990,
30 Jahre her. Aber es löst vermutlich bei vielen Leuten noch eine bestimmte Erinnerung oder eine bestimmte Emotion aus. Finde ich auch besonders problematisch, wenn das in Deutschland und in Österreich passiert, wo wir wissen, wir haben da historisch ja eine nicht ganz so kleine Verantwortung an dem Weltgeschehen der vergangenen 80 Jahre. Aber es ist so und ich weiß nicht, wie man von dort wegkommt, außer auch noch einmal hier zu sagen, man muss strikt gegen solche Dinge vorgehen. Das Netz ist bei uns lange Zeit so ein unregulierter Raum gewesen, wo du einfach reingerülpst hast, wo du deine ganze Scheiße abgeladen hast. Und einfach jemanden angeschüttet hast, es ist nichts passiert damit. Und jetzt wird das beispielsweise klagbar werden. Und es ist nicht egal, ob ich dir unter dein Facebook-Foto poste, du gehörst ja nur mal so ordentlich. Ich finde, das muss man regulieren. Man reguliert ja andere Äußerungen genauso. Wieso soll dann das Netz ein freier Raum sein, wo man tun und lassen kann, was man möchte? Aber das passiert und neue Erfindungen heißen ja auch, dass man anders damit umgehen muss. Aber weil wir ja auch positive Sachen sagen wollen und weil wir auch über den Frauentag sprechen, ich glaube, was wir jetzt in Österreich wirklich geschafft haben, ist, viele Frauen in sichtbare Positionen, in verantwortungsvolle Positionen zu bringen. Wir haben jetzt seitens der Grünen in der Bundesregierung 3 wirklich coole, sehr taffe Ministerinnen, die von dort aus feministische, emanzipatorische Politik betreiben und hier sichtbar sind. Wir hatten in den letzten Regierungen meistens diese klassischen grauer Anzug, schwarze Krawatte oder wie auch immer uniformierten Typen, die auch eine Perspektive hatten, die genau so war und Frauenthemen völlig außer Acht gelassen haben. Und da, glaube ich, wird jetzt sehr viel passieren. Und da gibt es ja zum ersten Mal auch mit Ulrike Lunacek in Österreich eine offen lesbisch lebende Staatssekretärin, die da auch eine Sichtbarkeit bekommt, die für viele junge Mädchen, auch für viele junge Burschen mutgebend sein wird, mutmachend sein wird. Und ich glaube, dass das ein richtiger Weg ist, diese Role-Model-Geschichte. Mich hat das auch selber beeinflusst. Ich hatte selber ein Role-Model. Es war eine Lehrerin in meiner Schule, die als Lehrerin mit sogenannter Migrationsbiografie plötzlich irgendwo aufgepoppt ist. Und ich dachte, wow, die hat auch einen seltsamen Namen, so wie ich. Aber die hat es auch geschafft. Wenn die das kann, kann ich das auch. Und ich glaube, dass man auch gerade in der Frauenpolitik oder gerade auch für Mädchen sehr viel über Role-Models arbeiten kann, so wie sich wahrscheinlich viele Mädels denken, wow, MMA-Weltmeisterin, cool, das schaue ich mir doch mal an, wieso nicht auch? Also gerade in deinem Sport, glaube ich, ist das auch so in dieser Stereotypisierung, Kampfsport, und dann
ja,
bist
ich
da
kann,
du.
Ich kann das auch, aber ich kann auch so.
Auch, ja.
Ja.
Aber
nee, aber das
ist toll, genau. Das sichtbar zu machen. Ich glaube, das ist so wichtig, sichtbar zu machen, was alles möglich ist und dass es nicht immer diesem Klischee folgen muss und dass es einfach ein viel breiteres Spektrum gibt von dem, was heißt es, eine Frau zu sein, was heißt es, weiblich zu sein. Und dass du das für dich selber aussuchen kannst. Du kannst das für dich selber aussuchen, ob du heute in deinem Tanktop mit deinen Asteln, sagt man auf Wienerisch, mit deinen Muskeln rausgehst oder ob du dir ein kurzes Schwarzes anziehst. Das kannst du entscheiden, je nach Lust und Laune. Und es gibt nicht das eine Bild, dem du entsprechen musst. Und das finde ich so wichtig zu vermitteln.
Siehst du, da sind wir direkt nochmal beim Thema. Du hast es nämlich gerade selber angesprochen. Was ist denn für dich eine Frau?
Was ist für mich eine Frau? Jede Frau soll definieren, wie sie ist. Und es gibt für mich nicht eine Frau. Es gibt für mich ganz viele unterschiedliche Ausformungen und Bilder von Frau sein. Und ich sehe es ja auch an mir. Ich bin manchmal gerne rausgeputzt und ganz fancy und schick gekleidet. Und zwei Tage später bin ich in der Gammel-Jogginghose am Sofa mit einem ausgewaschenen T-Shirt, das ich seit 10 Jahren habe und bin genauso Frau. Und ich habe viele Verhaltensmuster oder viele Verhaltensmöglichkeiten, die für mich Frau sein ausmachen. Wenn ich jetzt selber ein Stereotyp quasi bedienen müsste, würde ich sagen, dass Frauen schon empathischer sind als Jungs. Das ist so meine Wahrnehmung, aber sonst glaube ich. Aber hast du das Bild von einer Frau? Was ist für dich eine Frau? Gibt's das? Was ist eine Frau?
Also natürlich in erster Linie kann man ja sagen, unser Erbgut ist schon mal anders. Wir haben halt zwei X-Chromosomen. Ja. Das ist aber nur der Phänotyp, Genotyp, keine Ahnung. Da gibt es ja so, es kommt ja auch immer darauf an, wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist, wie du sozialisiert bist, wer dein Umfeld war. Das ist ja so, also so schwierig. Ich finde es auch schwierig. Also in erster Linie kann man es ja erstmal nur am Phänotyp unterscheiden. Also ein Mann hat ganz klar einen Penis und eine Frau hat eben zwei andere primäre oder sekundäre Geschlechtsmerkmale, ja. Das ist schon mal das Erste. Und ein Mann hat in der Regel auch so viel Testosteron, dass ihm irgendwann ein Bart wächst. Das hat eine Frau auch nicht. Also, es sei denn, sie hat da vielleicht ein genetisches, was schiefgelaufen, kann man ja so sagen. Ja, und ansonsten kann ich es auch nicht so richtig sagen. Männer haben oft eine große.
Ja.
Männer sagen immer, zum Beispiel, weil es ist ja oft so bei Jobgesuchen, wenn sie auf Jobsuche sind. Ah, das kann ich alles, ich bewerbe mich direkt. Ja. Ja? Also jetzt nur mal so ganz salopp gesprochen, also bitte nicht
falsch verstehen,
liebe Männer.
Nein,
und die Frau sagt so, ah, naja, kann ich das denn wirklich so gut mit dem Excel? Und ah, warte mal, nee, ich glaube, ich bin doch nicht gut genug prädestiniert, ich mache es lieber nicht. Der Mann hat sich dann aber in der Zeit schon 10-mal beworben, ja. Da hat ein Mann vielleicht auch ein bisschen mehr Mut und unterschätzt sich nicht so.
Ja, aber das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich hatte vor 4 Jahren ein Jobangebot und war so total im Wiegelwagel, wie man auf Österreichisch sagt, kann ich das, kann ich mir das zutrauen, schaffe ich das? Und habe eine Nacht darüber geschlafen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe mir die Frage gestellt, was würdest du jetzt tun, wenn du ein Typ wärst?
Und
das war so klar, was der Typ gemacht hätte. Ja, klar kann ich das. Und ich habe es dann auch gemacht und das war zu Beginn sehr, sehr herausfordernd und schwierig, aber natürlich konnte ich das. Aber es ist so spannend, dass du das sagst, weil ich glaube auch wir mit anderen Zuschreibungen an uns selber groß werden und auch ein bisschen gelernt haben, uns immer in Frage zu stellen. Und da muss man sich immer auch selber ein bisschen am Schopf packen und auch sich selber hinterfragen. Und noch einmal zur Weiblichkeit. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Bei mir ist das so, dass meine Weiblichkeit, so wie ich sie wahrnehme und wie sie lebe, ist nicht statisch. Die verändert sich. Meine Weiblichkeit habe ich vor 20 Jahren anders gelebt, als ich das jetzt tue. Und ich bin sicher, dass ich das in 10 Jahren noch einmal ganz, ganz anders machen werde. Aber das ist ja auch gut, dass man dann nicht so statisch ist, sondern dass das was Fluides ist, das sich entwickeln kann und dass man auch ganz unterschiedlich, auch mit unterschiedlichen Personen leben
genau,
kann.
Genau, wenn wir unsere Bilder in 30 Jahren oder so sehen, dann werden wir sagen, oh krass, so sahst du mal aus, oh Gott, ey. Es gibt ja Leute, die verändern sich gar nicht. Ach, ich hab dich ja sofort wieder, kannst sogar dieselbe Brille 40 Jahre später und wir sind im Wandel.
Wenn du mich 40 Jahre später siehst, das ist meine Brille.
Na, wenn die dann noch gleich ist. Ich finde das auch immer herrlich, ich hatte ja meine erste Brille mit 4 und meine Mama fand die so süß und ich habe sie so gehasst dafür. Das war so eine ganz furchtbare mit Gold unten und oben ganz bunt und so blauen Bügeln. Und sie so, oh, das sieht so süß aus. Und ich so, oh, ich hasse diese Brille.
Aber das hört sich cool an. Ich hatte so eine fette Hornbrille, so eine mit diesen runden und ganz braun und... Das sah nicht mal süß aus.
Da war ja natürlich Programm, war vorprogrammiert, ne, was da abging in der Schule zum Teil. Also ja, ich möchte gar nicht so gerne so dran zurückdenken. Und ich war so stolz, als ich mir meine erste Brille aussuchen durfte. Es war nämlich eine Herkules-Brille.
Eine Herkules-Brille?
Kennst du die, also damals von Disney, Herkules?
Ach so, ja klar, ja sicher.
Und so eine Herkules-Brille und das war so super cool und total, ich bin so stark gefühlt mit dieser Brille auf einmal, ja. Total der Quatsch.
Und gibt es die noch?
Tatsächlich gibt es die noch. Die ist irgendwo im Keller in meiner Schachtel. Ach, cool. In meiner Vergangenheitsschachtel. Und ich benutze übrigens auch seitdem noch immer Kinderpflaster, weil Kinderpflaster haben auch Superkräfte. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir mal was getan habe und dann klebe ich ein Kinderpflaster drauf, da heilt es schneller.
Das ist ein nettes Bild. Nein, ich habe nur ein normales leider.
Ach, du hast auch Pflaster? Dann nimm mal jetzt Kinderpflaster, da geht es alles schneller.
Hatten wir nicht mehr, aber ja.
Ihr musst du dir sofort in der Drogerie besorgen.
Mach ich.
So, jetzt nochmal die Frage. Wie sieht denn eigentlich unsere Gesellschaft in 10, 15 Jahren aus? Was glaubst du? Ich meine jetzt gar nicht Österreich oder Deutsch per se getrennt, sondern ich meine, wie sieht eigentlich Europa in 10, 15 Jahren aus?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Und die positive Vision dazu wäre, dass es uns gelungen ist, all das, was wir jetzt diskutieren, hinter uns zu lassen und uns darauf besinnen, dass wir ein vereintes Europa sind, dass ein solidarisches Europa ist, nämlich nicht nur in Europa, sondern über europäische Grenzen, über Kontinentalgrenzen hinweg. Ist ja im Moment nicht so. Und ich glaube, meine Vision wäre, dass wir es schaffen, das, was wir an Wohlstand haben, gleichmäßig zu verteilen. Im Moment ist das ja krass, was ist das Wort?
Diffus.
Diffus, krass diffus. Was ich sagen möchte, ist, dass einfach Wohlstand so unterschiedlich verteilt ist und dass wir als reiches Europa uns abschotten zunehmend. Und ich mir wünschen würde, dass wir wieder dorthin kommen, wo wir sagen, Europa als dieses Friedensprojekt ist etwas, für das wir einstehen, dafür kämpfen wir und wir setzen uns dafür ein, dass Menschen unabhängig davon, wo sie sind, von dem Wohlstand, den wir als Weltgemeinschaft haben, auch gut leben können. Das wäre die Vision. Die Befürchtung ist ein bisschen eine andere, aber wir sollen ja, also ich will gar nicht schwarz malen. Ich glaube, es liegt ja auch...
Nein, haben wir leider schon zu viel. Das ist ja genau der Grund, diese Schwarzmalerei, wenn ich sie jetzt mal so benenne, weil du es gerade sagtest, ist genau der Grund, dass so viele Leute, ich spreche jetzt mal für viele Leute, die dicht machen, die Überflutung an Informationen, die können das einfach nicht aufnehmen mit ihrem 9-to-5-Job, mit ihren sozusagen gesellschaftlichen Anforderungen, die ihnen noch gestellt werden, dann müssen sie hier noch funktionieren und da und ihrer Beziehung und keine Ahnung. Und die machen einfach dicht. Also selbst wenn sie dranbleiben wollten, sie können es nicht, weil es einfach zu viel Info ist.
Das stimmt sicher, aber ich glaube, dass man da auch selber gefordert ist, anders damit umzugehen. Das, was ich in meinem Alltag sehr oft erlebe, ist, dass Ängste so geschürt werden, dass Leute verunsichert werden. Und wenn du in diesem Info ist zu viel, du machst Dichtmodus drinnen bist du auch gar nicht bereit, dich anders und vertieft mit Sachen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, zu schauen, wie kann man auch Gegenerzählungen zu dem, was jetzt vor allem die Rechten in Europa so von sich geben, breit streuen und hier hinbringen und dann aber letzten Endes auch dahin. Weil das, was wir gerade in Europa haben, ist eine Menschenrechtskatastrophe, die hier treut vor den griechischen Grenzen. Und dagegen können wir natürlich vorgehen. Wir haben sowohl die finanziellen Mittel als auch alle anderen infrastrukturellen Möglichkeiten, das zu tun. Aber es scheitert am Wollen. Und da hoffe ich wirklich auf eine neue Generation von Politikerinnen, von Einflussträgerinnen, auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die mit einem anderen Bild aufgewachsen sind. Und die sagen, das ist nicht unsere Politik, das ist nicht das, was wir wollen. Wir sind eine solidarische Gemeinschaft und diese Solidarität ist grenzüberschreitend und auch über die Kontinente verstanden. Und das wäre die Hoffnung, dass diese Leute sich auch wirklich durchsetzen, Gehör verschaffen und eine Politik der Empathie machen und nicht eine Politik des Grenzen schützen und Grenzen hochziehen und Grenzen dicht machen. Wir hatten das ja alles historisch schon. Es gibt diesen Historiker, den Hobsbawm, der gesagt hat, Geschichte wiederholt sich zyklisch. Und ich glaube, es gilt jetzt, genau, diesen Zyklus zu durchbrechen und genau dort nicht hinzukommen, wo wir schon mal waren.
Weil wir eigentlich darum wissen. Wir wissen ja darum. Und das Schlimme ist ja auch, dass auch die Politik, die sozusagen die rechten Ideologien zurückbringt, die wissen ja genau, wie wir getriggert sind, wie wir funktionieren, wie der Mensch generell aufgestellt ist. Und genau da gehen die ja rein. Und wir haben das Gefühl, ach Mensch, die haben ja total recht. Und dann sind wir ja genau wieder an der falschen Adresse. Und im Übrigen glaube ich, gut, ich bin jetzt keine Politikerin, ja, ich habe davon auch, würde ich sagen, einfach so, leider gar keine Ahnung. Dafür fehlt mir viel zu viel die Insights. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich das Bedürfnis habe, ganz dringend an den Ursprung zu gehen und nicht nur sozusagen die Symptome hier zu behandeln, sondern dass wir sagen, ey, wir gehen jetzt mal in die Gebiete, wo die fucking Problems herkommen.
Ja.
Und da machen wir jetzt, da räumen wir jetzt mal rigoros auf und das ist, finde ich, ist unsere Aufgabe. Ja? Ich meine, dieser Flüchtlingsstrom, der immer und immer wieder kommt und auch zyklisch ist mittlerweile seit über 10 Jahren, das ist ja das eine Thema, aber Mann, die Menschen haben ja auch ihr Zuhause da, es ist ihr Zuhause, ihre Familie, ihre Freunde, alles ist da, die ganz, wie die groß geworden sind. Warum können wir nicht schaffen, die Gelder, die hier für vermeintliche Integrierung genutzt werden, ja, oder für irgendwelche anderen Sachen, warum gehen wir mit dem Geld nicht dahin und räumen mal auf?
Aber das finde ich so zentral, dass du auch sagst, das sind Menschen und das verliert man in dieser Diskussion auch immer. In dieser Sprache, die verwendet wird, die Fluchtwelle, die Migrationsströme, das ist
fürchterlich. Ich finde es so furchtbar, ich kann es nicht mehr ertragen.
Ich finde es auch furchtbar und kann es nicht ertragen. Und umso wichtiger finde ich, dass man diesen Menschen ein Gesicht gibt, dass man auch klar macht und den Leuten klar macht, das sind Menschen, das sind Leute wie du und ich, das sind Frauen, das sind Kinder, das sind Männer, die flüchten nicht, weil sie wollen, die flüchten, weil sie am Leben bedroht sind. Und auch gerade wir wieder mit unserer historischen Verantwortung, die wir wirklich auch haben und mit der Geschichte, die wir haben, können uns da nicht herausnehmen. Das dürfen wir nicht machen. Und ich hoffe wirklich, dass hier eine Generation auch das sieht, das erkennt. Und ich war gestern, wie gesagt, auf dieser Demo und habe mich sehr darüber gefreut, dass sehr viele junge Leute waren, die sehr klar gesagt haben, wir sind nicht für diese rechte Politik, das wollen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Es gibt Platz, wir haben Platz. Bitte bringt die Leute her. Also dass dieses Humane wieder stärker in den Vordergrund rückt und nicht dieses Gegeneinander Hetzen und Hass und Häme. Das ist, was im Moment den Diskurs sehr stark bestimmt. Aber ich glaube, man kann dagegen ankämpfen. Man muss.
Die Menschen, die ja auch flüchten, ne? Die sind ja zum Teil so verzweifelt. Also die Fälle, wo Flüchtlinge in Flugzeuge, auf Flugplätzen, in die Rädereingänge reinspringen, ja, in der Hoffnung, dass sie an einem besseren Ort ankommen, vermeintlich in einem Paradies, ja, die wissen gar nicht, wenn die 12 Stunden in der Kälte sind, da oben, bei minus weiß ich nicht wie viel Grad, und dann fallen die teilweise raus, wenn die Triebwerke geöffnet werden, in die eingefrorenen Leute in die Vorgärten von Menschen, wie furchtbar ist das denn? Und dann auch auf so einem blöden Kahn über das Ganze, über die Ozeane zu schippern. Mann, ey, warum können wir denn nicht einfach wirklich an die Orte gehen, wo das Problem ist?
Aber du hast völlig recht. Das ist, was man machen muss. Was wir im Moment machen, ist, wir haben hier eine große, klaffende Wunde und wir picken das Kinderpflaster drauf und sagen, es wird schon gut sein. Es wird schon okay sein. Wir machen ein bisschen was und deine Wunde wird verheilen. Aber sie wird nicht verheilen. Und die Probleme liegen anderswo. Und was wir machen, ist, dass wir die Probleme mitproduzieren. Indem wir Waffen liefern, indem wir die Lebensgrundlagen der Leute entziehen, die Zusammenhänge zwischen Fischerei in bestimmten afrikanischen Staaten und Armut, die dort ausgelöst wird, oder auch der Klimawandel, auch als grüne Politikerin und jetzt auch im Kontext von Frauen. Wir wissen auch, dass der Klimawandel Frauen überproportional stark betrifft und dass Frauen vom Klimawandel anders betroffen sind als Männer, weil es ökonomische Ungleichheit es gibt, nochmal verstärkt. Und Frauen, die fliehen müssen, auch jetzt, sind nochmals in einer ganz anderen Form Gewaltopfer und von Gewalt betroffen. Das wissen wir alles, aber trotzdem tun wir nichts. Und wieso tun wir nichts? Weil an entscheidenden Positionen nach wie vor allem Männer sitzen. Darum finde ich es so wichtig, dass man Frauen in Entscheidungspositionen bringt, weil die auch einen anderen Blick haben und eine andere Awareness haben für die Themen, die auch Frauen tatsächlich aufgrund ihres Geschlechts betreffen.
Ich denke auch, wir müssen dafür sorgen, also wir als Gemeinschaft, dass wir Frauen erstmal in diese Rollen bringen, ihnen dann aber auch gleichzeitig die Stärke schulen, die es benötigt, in dieser Position bleiben zu können. Also dass sie sozusagen nicht aufgeben, sondern dranbleiben, egal gegen welche Widerstände sie da kämpfen müssen. Und schön wäre es auch, wenn wir schaffen, Männer, die auch auf unserer Seite sind, sozusagen mit in die Position zu bringen, weil Mann und Frau in einem Team könnten so super sein, weil wir alle voneinander irgendwie ja profitieren. Und wenn wir es dann noch schaffen, Frauen, die davon betroffen sind, von Gewalt oder von Gewaltdelikten einfach auch zu schulen, dass im Zweifel, und ich werde auch jetzt Seminare geben, verstärkt dazu, Frauenselbstverteidigung, dass wir die Frauen einfach irgendwie auch da supporten an der Stelle. Weil ich verstehe das schon, also so jemanden kräftig anzupacken, das ist ja nicht jedermanns Sache, aber dass du im Zweifel weißt, wie du dich verhältst, um wenigstens zu flüchten, oder abzuhauen aus der Situation, da werden wir noch ein bisschen was leisten müssen.
Ja, das ist super. Und ich denke, es geht ja auch nicht darum, dass du jemanden verletzen möchtest, wenn du dich wehrst. Es geht darum, dass du dich wehren kannst und dass du weißt, es gibt 2 oder 3 Handgriffe, mit denen kann ich mir vielleicht Zeit verschaffen, um wegzukommen.
Und das Schlimme ist genau das Umdenken, zu erkennen, okay, krass, dieser Mensch tut mir gerade weh. Er ist bereit, gerade Gewalt auf mich auszuüben und mir das klarzumachen, so Mann, okay, fight back, it's your chance. Genau. Du musst es machen, weil dieser Mensch macht es mit dir auch. Quid pro quo.
Genau. Ja, das ist so. Ich glaube, das ist wichtig und ich finde es super, wenn du Selbstverteidigungsseminare verstärkt auch anbietest. Das ist sicher eine wichtige Sache, mit der man dort hinkommt, wenn du es dann noch in Kooperation mit all diesen Organisationen machst, die ja auch Frauen betreuen, die oft und wiederholt Opfer von Gewalt werden. Dann finde ich das echt cool, super. Ja.
Wir lassen uns unbedingt an dieser Stelle zusammenarbeiten. Ich will auch unbedingt dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft wieder mal ein Stück zusammenwächst und ein bisschen besser wird. Und dass man sich gegenseitig mehr unterstützt und einfach gern hat. Man muss sich ja nicht lieben, aber dass man zumindest mal wieder ein bisschen menschlich ist. Ich finde, das ist wirklich ganz schön in Vergessenheit geraten.
Das finde ich auch. Und das ist ja umso besser, wenn wir beide als Berlin und Wien, Österreich und Deutschland, haben ja klassisch nicht so unbedingt viel Freundschaft miteinander. Es gibt bei uns immer in Wien. Ich kenne es vom Fußballspiel. Wenn Österreich gegen Deutschland spielt, sind die Leute hier immer ganz aus dem Häuschen und das ist nicht sehr, sehr friendly. Umso wichtiger, wenn wir es mal angehen und sagen, wir etablieren die deutsch-österreichische Freundschaft.
Also ich bin sofort dafür da bereit. Witzigerweise, also gerade in meinem Sport ist ja Deutschland-Österreich was ganz Besonderes, denn ohne die Österreicher, also die Ettel-Brüder, die ja in Graz ansässig sind, wären zum Beispiel das deutsche Nationalteam nie in Bahrain gekommen oder nie zu den großen Wettkämpfen, weil Deutschland ist zum Thema Sponsoring verkackt hat, aber die Ösis uns da aus der Patsche geholfen haben. Deswegen ist Deutschland-Österreich für mich selbst. Danke nochmal Gerd und Michael an dieser Stelle. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen, dass ich Weltmeister werde.
Toll, gut.
Ha. In diesem Sinne. Nee, also ich wollte noch einmal unbedingt wissen, was ist denn eigentlich dein Lebensmotto? Weil meins ist, machen es wie wollen, nur krasser.
Lebensmotto.
Oder irgendein Credo, irgendwas, wo du dir mal sagst, wenn es dir blöd geht, Mann, ey, weißt du noch, genau deswegen mache ich das so und so.
Ich glaube, Lebensmotto an sich nicht, aber ich habe so ein Lebensthema, das mich begleitet und das ist tatsächlich Gleichstellung, Gleichberechtigung. Das ist was, worum es mir geht und ich bin kein sehr esoterisch angehauchter Mensch, aber ich bin im Sternzeichen Waage und man sagt ja Waagen immer nach, dass sie sehr gerechtigkeitsliebend sind und immer versuchen auszugleichen und das, so kenne ich mich, so nehme ich mich wahr, so nehmen mich auch andere wahr. Und das war, was ich eigentlich in den letzten 30 Jahren immer auch getan habe und immer auch versucht habe, dort, wo ich Ungerechtigkeit oder Ungleichheit wahrgenommen habe, mich dafür einzusetzen, das zu ändern. Und das tue ich, das werde ich auch weiterhin tun. Lebensmotto, also keins, das ich in einen Satz packen kann, aber ich glaube, das ist mein Lebensthema, das mich antreibt und das mich auch weiterhin antreiben wird.
Und was geben wir den Menschen jetzt noch mit, die unseren Podcast gehört haben zum Weltfrauentag oder zu Frauen-Empowerment oder Female-Power, was geben wir denen heute noch mit?
Dass jeder Tag Frauentag ist und dass es an jedem Tag wichtig ist, dass man sich für Gleichstellung einsetzt und dass man so viele tolle Frauen in der Umgebung hat, die man auch wertschätzen und anerkennen sollte und dass wir uns unterstützen müssen gegenseitig, dass wir solidarisch sein sollten. Und ich glaube, das kann man so stehen lassen. Also seid solidarisch, unterstützt euch und traut euch mehr zu. Ja, das ist ganz wichtig. Traut euch mehr zu, habt Mut und macht einfach. Nicht immer nachdenken, einfach auch mal machen. Und wenn es mal nicht klappt, aufstehen, Krone richten, weitergehen.
In diesem Sinne, Mary Lisowski, ich danke dir sehr. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und vor allen Dingen einen schönen Weltfrauentag.
Danke dir auch.
Und auf bald. Ich hoffe doch.
Bis bald. Baba.
Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit mir, Julia Dorni. Und denkt dran, machen es wie wollen, nur krasser.